Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meines Podcasts Kanal- und Leitungsbau. Mein Name ist Bert Bosseler, ich bin wissenschaftlicher Leiter des IKT in Gelsenkirchen. Und dieser Podcast ist Teil meiner Vorlesungsreihe an den Universitäten in Hannover und in Bochum. Dieses Mal geht es ums Thema Rohrvortrieb. Wir hatten ja schon die verschiedenen Verfahren der grabenlosen Bauweise kennengelernt und der Rohrvortrieb ist eben eins davon. Bei uns im IKT haben wir dazu auch einen Forschungsschwerpunkt auf die Beine gestellt und auch größere Projekte bearbeitet im Rahmen der Forschung. Und deswegen möchte ich auf dieses Verfahren auch noch etwas detaillierter eingehen. Also ich werde das Bauverfahren noch einmal erläutern, dann auf die technischen Aufgaben, die sich stellen, im Zuge des Bauverfahrens eingehen. Und gerade mit Blick auf die Qualitätssicherung haben wir dann auch ein Forschungsvorhaben durchgeführt und auch dazu möchte ich einige Ergebnisse und Hintergründe mal aufzeigen. Aber beginnen wir mit dem Bauverfahren. Beim Rohrvortrieb wird aus einer Startbaugrube eine Zielbaugrube angefahren und die Rohre werden zwischen Startbaugrube und Zielbaugrube vorgepresst. Der Boden wird abgebaut durch eine Vortriebsmaschine. Das ist sozusagen das erste Rohr, das eingebaut wird. Eine Vortriebsmaschine, zylinderförmig, die vorne ein Schneidrad besitzt. Das ist eine kreisrunde Scheibe, eben das Schneidrad vorne, das den Boden in Drehbewegung auflockert und dann eben auch abbaut. Der Boden wird durch den Rohrstrang transportiert und in der Startbaugrube an die Oberfläche gebracht. In der Regel wird das mit einer Spülflüssigkeit gemacht, das heißt, der Boden wird mit einer Spülflüssigkeit transportiert und diese Spülflüssigkeit wird an der Oberfläche dann in einem Separationsbehälter wieder vom Abraummaterial getrennt. Ja, die Rohre werden an der Oberfläche gelagert, werden von der Oberfläche in die Startbaugrube abgelassen und dort dann hinter der Vortriebsmaschine positioniert und mit den Pressen aus der Startbaugrube vorgedrückt. Da man sehr große Pressenkräfte aufbringen muss bei einem solchen Rohrvortrieb, hat man in der Regel in der Startbaugrube dann ein Betonwiderlager, das diese Pressenkräfte dann auch ableiten kann. Wird der Rohrvortrieb sehr lang, dann nehmen natürlich die Reibungskräfte zu. Zum einen begegnet man dem damit, dass man zwischen den Rohren und dem Boden eine Schmierung hat, eine Schmierung aus einer Bentonitsuspension, die sowohl den Boden stützt, aber eben auch die Reibung herabsetzt. Diesen Ringraum, den man da braucht, um die Schmierung zwischen Rohr und Boden eindrücken zu können, diesen Ringraum erhält man dadurch, dass die Vortriebsmaschine etwas größer ist als die Rohre. Das heißt, wenn die Vortriebsmaschine vorne den Boden abbaut, dann hinterlässt sie dahinter einen Querschnitt, der etwas größer ist als die Rohre. Und dieser Querschnitt wird eben gerade gefüllt, dieser Restquerschnitt, dieser Ringraum um die Rohre herum, der wird gefüllt mit der Bentonitsuspension. Nun kann man aber bei sehr langen Vortrieben natürlich irgendwann an die Grenze kommen. Das heißt, die Pressenkräfte, die werden immer größer und größer und irgendwann würden die Pressenkräfte, die nötig sind, um den gesamten Rohrstrang nach vorne zu drücken, würden so groß, dass die Rohre Schaden nehmen würden. Das letzte Rohr, das Rohr, was als letztes in der Startbaugrube abgelassen wird und dann über dieses Rohr ja auch die gesamten Kräfte nach vorne aufgebracht werden, das ist natürlich dann das Erste, was auch kaputt gehen würde. Und irgendwann kommt man eben an die Grenze, die Rohre schaffen, das nicht mehr diese Kraft zu übertragen. Was kann man dann machen? Dann kann man mit Zwischenpressstationen arbeiten. Das heißt, in dem Moment, wo das Maximum erreicht ist, der Vorpresskraft, die die Rohre ertragen können, baut man eine Pressstation ein, die mit dem Rohrstrang mit nach vorne wandert. Die Pressen sind dabei über den gesamten Umfang der Rohre angeordnet, also sie liegen zwischen zwei Rohren, stützen sich an dem hinteren Rohr ab und drücken das vordere Rohr und den vorne liegenden Rohrstrang dann nach vorne. Und das eben ist ein Rohrstrang, der nur so lang ist, dass die Reibungskräfte von dieser Zwischenpressstation noch überwunden werden können. Ist die Zwischenpressstation vollständig ausgefahren, dann kann man von hinten mit der Hauptpressstation den dahinterliegenden Rohrstrang nachschieben. Dann schließt sich im Prinzip das, was die Zwischenpressstation aufgeweitet hat, wieder und man hat wieder einen neuen Weg, um mit der Zwischenpressstation den vorderen Teil nach vorne zu drücken. Das Ganze bewegt sich dann so ein bisschen wie so ein Regenwurm nach vorne. Das heißt, vorne wird was gedrückt, dann wird hinten wieder nachgedrückt. Man kann auch mit mehreren Zwischenpressstationen arbeiten. Das bedeutet aber dann natürlich, dass das Ganze sich auch verzögert, denn das ist ja dann ein in vielen Schritten ablaufender Vortrieb. Das Ganze dauert dann länger. Und die Zwischenpressstationen sind natürlich auch ein Kostenfaktor. Welche Aufgaben haben wir nun technisch insgesamt zu lösen? Also wir müssen einen Startschacht bauen. In dem Startschacht ordnen wir die Pressen an. Aus dem Startschacht werden dann die Rohre vorgetrieben. Das heißt, die Rohre müssen für die Druckkräfte auch bemessen sein. Sie müssen sie ja komplett über den gesamten Strang nach vorne bis zur Vortriebsmaschine auch übertragen. Die Vortriebsmaschine selber, Die bringt den Ortsbrustwiderstand auf, die muss vorne einen Gegendruck bieten, damit der Boden auch abgebaut und aber auch gestützt werden kann. Und darüber hinaus muss eben Reibungskraft dann über die Länge auch überwunden werden. All das müssen die Rohre mitmachen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie übertragen jetzt die Rohre die Kräfte von einem Rohr auf das nächste? Wenn man mit Stahlbetonrohren zum Beispiel arbeitet, die sind ja vom Spiegel, Rohrspiegel her, also der Fläche am Ende der Rohre, jetzt nicht absolut eben und passen dann direkt aufeinander. Und das würde natürlich Spannungsspitzen geben, wenn wir Beton auf Beton drücken würden. Aus diesem Grunde ordnet man dann zwischen den Rohren Druckübertragungsringe an. Diese Druckübertragungsringe bestehen aus besonderen Werkstoffen, die man dafür extra auswählt. In der Regel sind das Holzwerkstoffe. Hölzer haben den Vorteil, dass sie sich plastisch verformen, dass sie sich sehr gut anpassen an solche Unebenheiten und dann den Druck dennoch noch gleichmäßig übertragen können. Eine andere Möglichkeit ist auch mit Kunststoffen zu arbeiten. Kunststoffe haben den Vorteil, sie sind elastisch. Allerdings haben sie auch in der Regel eine recht konstante Volumeneigenschaft. Das bedeutet, wenn wir auf die Kunststoffe draufdrücken, also dort eine Verkürzung in Druckrichtung erzeugen, dann kriegen wir eine entsprechende Dehnung in Querrichtung. Und das kann natürlich zu Abplatzungen führen im Rohrspiegel. Also Kunststoffe müssen dann eigentlich auch mit einem Blech als Zwischenlage dann verwendet werden. Dieses Blech nimmt dann wiederum diese Querzugspannung auf, sodass die nicht in den Beton eingetragen werden. Ja, mit Blick auf den Boden müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie können wir den Boden gerade im Ringraum stützen. Dann nutzt man in der Regel Bentonit und dieses Bentonit stützt den Boden, aber bringt eben auch eine geringere Reibung, schmiert also den Rohrstrang. Auch Grundwasser kann eine wichtige Rolle spielen. Gerade bei Grundwasser müssen wir auch überlegen, wie wir die Ortsbrust angemessen stützen können. Es gibt da verschiedene Verfahren. Man kann mit Hydroschilden arbeiten, die also vorne dann im Prinzip ein flüssigkeitsgestütztes Schild vorne bringen und damit auch dem Wasserdruck, der ja über die Tiefe ja dann auch zunimmt, entsprechend etwas Adäquates entgegenstellen. Ja, ganz wichtig ist aber auch, dass zwischen den Rohren eben die Rohrverbindung auch flexibel genug ist. Denn wir wollen ja, wenn wir vortreiben beim Rohrvortrieb, auch ein gesteuertes Verfahren anwenden, bei dem wir bei Abweichung von der Solltrasse wieder zurück auf die Solltrasse lenken können. Im Vortriebsschild, also vorne dieser zylindrischen Hülse, dem ersten Rohr sozusagen mit dem Schneidrad vorne, dort sind ja auch Steuerpressen angeordnet und mit diesen Steuerpressen können wir vorne den Schild wieder zurücklenken, sodass wir die Solltrasse halten. Es kann sogar sein, dass wir Kurvenfahrten planmäßig auffahren. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Trassenverlauf zum Beispiel einer oberirdischen Struktur folgt, zum Beispiel einer Straße folgt oder wenn wir eine Unterquerung fahren müssen oder auch ansonsten einem Hindernis, das bei Planung schon bekannt ist, ausweichen wollen und dementsprechend einen gekrümmten Trassenverlauf wählen. Und das bedeutet natürlich, den Trassenverlauf gekrümmt auszuführen, können wir natürlich nicht dadurch, dass wir Stahlbetonrohre längs biegen, das wird uns kaum gelingen, sondern dann müssen wir damit rechnen, dass die Rohre sich untereinander abwinkeln. Nur durch Abwinklung der starren Rohre können wir überhaupt einen gekrümmten Trassenverlauf fahren. Und in dem Zusammenhang hat man natürlich immer wieder gesehen, dass es zu Abplatzungen kommt an den Rohrverbindungen, dass irgendwo Spannungsspitzen auftreten, die man sich auch in der Vergangenheit kaum erklären konnte oder die man alleine auf mangelhafte Betonqualität zurückgeführt hat. Ob es wirklich am Beton liegt oder vielleicht auch am Boden, dass da irgendwelche Spannungen sind, und das wäre ja wieder ein Bauherrenrisiko, war natürlich immer eine starke Diskussion. Und wir haben deswegen in einem Forschungsschwerpunkt Rohrvortrieb gerade diese Phänomene, was passiert in der Rohrverbindung bei Kurvenfahrten, detailliert untersucht. Das haben wir für einen großen Wasserverband gemacht, der viele Baumaßnahmen durchgeführt hat mit Rohren großer Querschnitte, der immer wieder Schäden auch beim Rohrvortrieb beobachtet hat und dann irgendwann gesagt hat, ja, also ich möchte nicht immer als Bauherr am Ende mit dem Baugrundrisiko, wird ja argumentiert, die Maßnahme dann bezahlen müssen und die Fehler, die da passiert sind, also die Schäden bezahlen müssen. Ich möchte auch vorbeugen und das heißt, ich möchte besser verstehen, was da eigentlich passiert. Woran liegt das eigentlich? Ist das jetzt ein Planungsfehler? Ist das wirklich ein Rohrqualitätsfehler? Was ist da die Stellschraube, an der wir drehen können? Und gerade damit haben wir uns dann in einem Forschungsvorhaben beschäftigt. Und wie sind wir dabei vorgegangen? Das möchte ich jetzt mal im Detail erklären. Zunächst haben wir uns Baumaßnahmen angeschaut. Wir haben mal geschaut, welche Elemente haben wir denn typischerweise in der Trasse eines Rohrvortriebs. Da haben wir gesehen, natürlich, es gibt gerade Strecken, Aber es gibt dann auch Abweichungen davon. Das heißt, wir können auch von einer Solltrasse mit einer leichten Kurve abweichen, völlig ungewollt, weil der Boden zum Beispiel sich in seinen Eigenschaften verändert, weil es da zu Spannungen, Abdrift kommt, die uns von der Solltrasse wegführen. In der Regel werden wir das recht früh erkennen. Wir messen ja, wir werden ja einem Laserstrahl folgen und dann natürlich sehen, wenn die Zieltafel zur Seite abweicht, oh, jetzt gehen wir von der Solltrasse runter. Und das heißt, das nächste Element ist dann eine Rücksteuerung. Wir werden also genau in die Gegenrichtung zurücksteuern. Das dauert etwas, wir werden nicht sofort auf die Solltrasse kommen, wir müssen also einen gewissen Bogen fahren, steuern zurück und müssen dann aber auch wieder in die andere Richtung gegensteuern, um in die Solltrasse einzulenken. Das heißt, wir fahren erst zum Beispiel so ein bisschen nach rechts raus, dann nach links zurück und müssen dann mit einer ganz leichten Rechtskurve auch wieder zurück auf die Solltrasse. Dann würde man vielleicht wieder eine weitere Gerade fahren, ohne besondere Steuerbewegung die Trasse halten. Und dann gibt es natürlich auch planmäßige Kurven, die dann etwas länger gezogen sind und gleichmäßig einen vorher in der Planung festgelegten Radius auffahren. Das sind Elemente, die haben wir bei der Auswertung auch von Baumaßnahmen immer wieder gesehen. Und diese Elemente, die haben wir dann nachgestellt in einem Versuch. Wir haben dann nämlich einen Laborversuch durchgeführt, bei dem wir eine Anzahl von Rohre hintereinander gelegt haben und die genau solchen Figuren, solchen Bewegungen ausgesetzt haben als Rohrstrang und auch den dabei entstehenden Kräften, so wie sie bei einem Rohrvortrieb wirklich auftreten. Und das haben wir im Maßstab 1:1 gemacht. Zunächst haben wir kleinere Versuche gemacht mit den 300er Rohren. Wir haben dann aber auch wirklich Rohre großer Nennweite, also 2 Meter Durchmesser, so wie man sie wirklich für große Rohrvortriebe auch einsetzt, haben wir dann eingesetzt. Ja, und das war ganz interessant, was wir dabei rausgekriegt haben. Zunächst einmal war es schon beim Versuchsaufbau interessant zu sehen, wie viele Rohre brauche ich, damit ich geometrisch wirklich eine solche Figur nachstellen kann. Und da war die goldene Zahl, war da 5. Wenn Sie 5 Rohre hintereinander legen, dann sehen Sie recht schnell, Sie können damit Kurven ganz genau nachlegen, nachstellen. Also wir haben auch im Versuch das genauso gemacht. Wir haben also 5 Rohre, 5 große Stahlbetonrohre dann im großen Versuch, haben wir hintereinander in eine große Versuchskiste gelegt, die wir bei uns beim IKT zur Verfügung haben, und haben auf diese Rohre axial dann gedrückt. Also wir haben den Rohrstrang mit 5 Rohren, haben wir mit einer großen Vortriebspresse, haben wir in Längsrichtung gedrückt. Diese Kräfte mussten natürlich irgendwo hin, die haben wir dann gegen eine Stirnwand unserer Versuchskiste, die Rohre lagen also hintereinander, 5 Rohre in dieser Versuchskiste, und dann haben wir am Ende der Versuchskiste eine Stirnwand gehabt. An dieser Stirnwand haben wir eine gelenkige Platte angelegt, auf diese fuhren die Rohre drauf, und dann haben wir an dieser gelenkigen Platte haben wir die Kräfte in den Versuchstand eingeleitet. Und das Schöne war halt dabei, wir konnten in Längsrichtung drücken, aber die Kiste fuhr nicht vor uns her, sondern die Kiste selber war verspannt an einer Widerlagerplatte, die hinter unseren Pressen stand. Das heißt, nach hinten haben wir in die Widerlagerplatte gedrückt und nach vorne in den Rohrstrang, und der Rohrstrang selber, der ist dann hinten quasi in der hinteren Wand der Kiste gelagert gewesen, und das Ganze hat sich dann über Kettenglieder, die die Widerlagerplatte mit der Kiste verbunden haben, verspannt. Ja, und so ein gerader Vortrieb wäre jetzt natürlich noch langweilig, wenn wir nur gerade axial auf diese 5 Rohre gedrückt hätten. Die Rohre waren gelagert in Stahlmanschetten. Das heißt, ein Rohr, ein großes Stahlbetonrohr war in 2 Manschetten, vorne und hinten, jeweils eine Manschette gelagert. Und zwischen Stahlmanschette und Rohr, da lagen Bettungskissen. Das waren Hydraulikkissen. Diese Hydraulikkissen, die sorgten dafür, dass das Rohr zum einen gleichmäßig gebettet war, aber zum anderen auch, dass wir, wenn das Rohr sich in die Bettung reindrücken will bei einer Kurvenfahrt, wir auch diese Bettungsspannungen messen konnten. Ja, und so lief dann auch der Versuch ab. Wir haben von hinten axial auf die 5 Rohre draufgedrückt. Dann haben wir die Rohre, den gesamten Rohrstrang, haben wir dann unterschiedlichen geometrischen Zuständen ausgesetzt, so wie wir das halt bei einer Rohrvortriebstrasse schon beobachten konnten. Das heißt, wir haben über Horizontalpressen, die an den Stahlringen angeordnet waren, haben wir die Rohre seitlich verschoben. Diese Stahlringe, die waren auf Teflonplatten aufgelagert, das heißt, die waren leicht verschiebbar. Und von der Seite am Rohrstrang griff dann jeweils an jedem Stahlring eine Horizontalpresse an. Und wenn wir diese Horizontalpressen ausgefahren haben, dann krümmte sich der Rohrstrang. Und wir haben dann genau das nachgefahren, was auf dieser Trasse normalerweise passieren würde. Das heißt, wir sind erst einige Lastzyklen mit gerader Ausrichtung gefahren, also typischer gerader Vortrieb, ich sag mal so 10 Rohrlängen, also wir haben 10 mal belastet, dann wieder entlastet, belastet, entlastet. So ist es draußen ja auch. Wir belasten, drücken das Rohr rein, dann entlasten wir den Strang, lassen ein neues Rohr in der Startbaugrube runter und belasten wieder. Genauso haben wir das da auch gemacht. Wir haben den Rohrstrang, diese 5 Rohre, also erstmal 10 Mal zum Beispiel bei einer entsprechend langen Gerade, 10 Mal zyklisch durch Druckkräfte belastet. Dann haben wir eine Steuerbewegung gefahren. Das heißt, wir haben den Rohrstrang gekrümmt, haben also mit den Horizontalpressen das Ganze so verschoben, dass eine Abweichung von der Geraden simuliert werden konnte. Auch in dieser Abweichung von der Kurve haben wir wieder zyklisch belastet. Also quasi die Durchfahrt dieser Kurve, dieser Abweichungskurve von der Sollgeraden, die haben wir durch zyklische Belastung simuliert. Der Rohrstrang war dabei aber gekrümmt. Dann haben wir die Rücksteuerung eingestellt, auch wieder zyklisch belastet, so lange wie die Rohre brauchen, um durch die Rücksteuerungsphase durchzulaufen. Und dann das Einsteuern wieder auf die Sollgerade. Anschließend wurden die 5 Rohre dann wie bei einer Geraden wieder gerade belastet und dann für die planmäßige Kurve ausgerichtet. Wir haben gesagt, wir fahren erst eine Steuerbewegung und nach der zweiten Gerade fahren wir dann eine planmäßige Kurve. Auch das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben die Rohre in einer Krümmung, wie bei einem geplanten Radius, ausgerichtet und haben dann wieder der Länge nach, also in axialer Richtung, gedrückt. So, das eigentlich Interessante war natürlich, wir haben während dieser ganzen Zeit gemessen, was die Rohre von der Bettung fordern. Also wenn wir im Boden Rohre nach vorne drücken und die liegen in einer Kurve, dann rechnen wir damit, dass sie irgendwo sich in der Bettung, also im Boden, abstützen. Und das war eben immer die spannende Frage. Bei solchen Kurvenfahrten, wie stützt sich das da ab? Hat der Boden vielleicht ungleiche Eigenschaften? Das heißt, es gibt Änderungen in der Bodenfestigkeit, in der Bodensteifigkeit und vielleicht entstehen dadurch ja Spannungsspitzen. Und das führt gerade dann zu den Abplatzungen in den Rohrverbindungen. Das war meistens immer die Begründung, denn da waren sich dann Planer und Rohrhersteller und Baufirma einig, denn das ist natürlich das Baugrundrisiko und das muss ja der Bauherr tragen, also wir sind schon mal nicht schuld, wenn es zur Abplatzung kommt. Ja, und das war jetzt spannend. Wir konnten jetzt wirklich in allen Phasen, also bei der Steuerbewegung, bei dem Wiedereinfahren auf die Solltrasse, genauso wie auch bei der planmäßigen Kurve, konnten wir genau sehen, wie die Bettungsspannungen aussahen, denn in den Stahlringen, die ja die Rohre halten, lagen ja Bettungskissen, Hydraulikkissen und diese Kissen wurden dann in der Kurvenfahrt natürlich an den Stellen, an denen sich das Rohr abstützen will, gepresst und der Druck in den Kissen konnte gemessen werden. Jetzt gab es aber natürlich eine Erwartungshaltung. Man muss sagen, Rohre für den Rohrvertrieb wurden in der Vergangenheit eigentlich mal so bemessen, dass man bei einer Kurvenfahrt annahm, dass die Rohre sich in einer Kurve gleichmäßig über die Kurve verteilen. Das ist natürlich eine Annahme, die klingt erstmal plausibel. Also wir haben eine gewisse Kurvenlänge und ein Rohr um Rohr legt sich gleichmäßig mit gleicher Abwinklung da rein und das ist eine schön gleichmäßige Figur, das sieht ja erstmal plausibel aus. Allerdings muss man sagen, das ist ja eigentlich für Bauingenieure ein sehr ungewöhnliches Vorgehen, denn das gleichmäßige Verteilen führt natürlich dazu, dass das der ideale Zustand ist, bei dem auch ganz geringe oder die geringstmöglichen Druckspannungen übertragen werden. Bei einer gleichmäßigen Verteilung dieser Abwinklung der Trasse haben wir ja die geringsten Winkel zwischen jedem Rohr. Haben wir ungleichförmige Verteilungen, dann bedeutet das, wir haben in einigen Rohren größere Klaffungen, in anderen Rohren kleinere Klaffungen. Und das würde natürlich in den Rohren mit der größeren Klaffung zu höheren Spannungen führen und dann natürlich auch zu Risiken für Abplatzungen. Aber nichtsdestotrotz, in der Vergangenheit war es so, die Rohre wurden mit gleichmäßiger Abwinklung, wurden im Prinzip in diese Kurve reingelegt und man hat dann angenommen, ja gut, die Rohre werden ja axial gedrückt, dann werden sie sich wahrscheinlich auch gleichmäßig an der Außenseite abstützen. Es gibt irgendwo eine gleichmäßige Bettungsreaktion an der Kurvenaußenseite. Das war die Annahme und man hätte dann auch angenommen, dass in unserem Versuch bei der Kurvenfahrt die Rohre sich außen an der Außenseite entsprechend abstützen, das heißt, dass die Bettungskissen an der Außenseite der Kurvenfahrt, dass die große Messwerte zeigen und an der Innenseite Messwerte, die vielleicht nahe Null liegen. Was haben wir jetzt rausbekommen? Nun, es sah anders aus. Es sah so aus, wenn wir die 5 Rohre hintereinander in der Kurve liegen haben, dann müssen wir uns vorstellen, diese 5 Rohre in der Kurve werden gestützt. Sie müssen ja irgendwo außen gestützt werden, sonst würde ja diese Rohrgruppe aus 5 Rohren würde ja nach außen rutschen. Es war nun aber so in den Messungen, dass diese Stützung eigentlich am Anfang und am Ende dieser 5 Rohre, also am Anfang und Ende dieser kurzen Kurvenfahrt, geschah. Eine Stützung also außen, aber nur am Anfang und am Ende. Die Rohre selber, die in der Mitte lagen, also die 3 Rohre in der Mitte, die tendierten eher dazu, sich gerade zu ziehen und dann an der Innenseite der Kurve Bettungsreaktionskräfte zu provozieren. Das war natürlich überraschend. Allerdings muss man sagen, ist es wirklich überraschend, dass Rohre sich nicht vollständig gleichmäßig anordnen? Ja, vielleicht doch nicht, denn die gleichmäßige Anordnung wäre ja eigentlich der Idealfall. Also eigentlich, man könnte auch sagen, ein Sonderfall. Man muss damit rechnen, das haben unsere Versuche gezeigt, dass Rohre sich auch gerade ziehen. Das heißt, dass einige Rohre zwischeneinander geringere Abwinklung zeigen. So wie wenn Sie Schuhkartons, die mit leichter Abwinklung nebeneinander legen, wenn Sie die längs drücken, dann würden die sich ja auch gerade ziehen. Das Dumme ist nur, wenn die mittleren sich gerade ziehen, dann bekommen Sie an den äußeren, weiteren Rohren, bekommen Sie dann größere Klaffungen. Denn Sie müssen ja um die Kurve rum. Ja, das war also eine Erklärung, dass die Rohre in einer Kurvenfahrt eher instabil liegen und dass es dann zu solchen Geradezieheffekten in einigen Bereichen und entsprechend größeren Klaffungen in anderen Bereichen kommt. Die Schlussfolgerung hier aus diesem Vorhaben war also insbesondere, dass in einer Bemessung man nicht von dem kleinst denkbaren Winkel der Abwinklung ausgehen darf, der nötig ist, um die ganzen Rohre um die Kurve zu bringen, sondern dass man natürlich auch Zuschläge haben muss für solche Geradeziehereffekte, um eben zu berücksichtigen, dass dann besondere Spannungsspitzen in den stärker klaffenden Fugen auftreten. Das war die erste große Schlussfolgerung. Die zweite war die, dass wir geschaut haben, welche Druckübertragungsmittel können wir denn da einsetzen und welche verhalten sich denn auch vielleicht günstig bei Kurvenfahrten und gerade bei wechselnden Kurvenfahrten. Also wenn wir erstmal etwas nach rechts steuern und dann etwas nach links steuern, also wenn wir solche Wechsel haben. Wie verhalten sich die Druckübertragungsmittel und was würden wir da empfehlen? Ja, und da möchte ich jetzt auf den zweiten Teil eingehen, der Ergebnisse. Da geht es um einen Vergleich, nämlich den wir gemacht haben. Wir sind nämlich die Trasse, das kann man ja im Versuch dann machen, wir sind die Trasse mehrfach gefahren und haben ganz einfach bei gleicher Trassenführung haben wir die Druckübertragungsmittel gewechselt. Und dann konnten wir natürlich genau sehen, was einmal die Bettungsspannung machen, da hat sich gar nicht so viel getan, aber was noch viel interessanter war, wir haben mit Druckmessfolien in den Rohrverbindungen haben wir auch gemessen, welche Spannungen von den Druckübertragungsmitteln tatsächlich in der Rohrverbindung übertragen werden. Jetzt könnte man sagen, gut, das müssen ja immer die gleichen sein, weil wir haben ja die gleiche Last in Achsrichtung. Das stimmt. Aber die Verteilung über den Kreisring, die kann ja durchaus unterschiedlich sein, je nachdem, wie wir ein Druckübertragungsmittel vorbelasten. Denn wir haben ja vielleicht ein plastisches Verhalten oder eher ein viskoses oder ein elastisches Verhalten. Das heißt, die Belastungsgeschichte kann dabei eine Rolle spielen. Ja, und wir haben, Druckspannung gemessen. Das haben wir in den Rohrverbindungen gemacht, also in Messfugen. Und in der Messfuge, was haben wir da gemacht? Da haben wir Druckmessfolien über den gesamten Umfang aufgebracht, sodass wir im Rohrspiegel über den gesamten Umfang sehen konnten, wie die Spannungsverteilung dort aussieht. Getestet haben wir dann in dieser Trasse, die ich gerade schon beschrieben habe, also eine Gerade, eine Steuerbewegung mit Rücksteuerung und dann eine anschließende Kurve. In dieser Trasse haben wir dann uns angeschaut, wie die Spannungsverteilung aussieht, wenn wir einmal Holz einsetzen, also ein ganz normales Vollholz einsetzen, das auch leicht abscheren kann, auch ein stark plastisches Verhalten zeigt, wie das Ganze aussieht, wenn wir eine Spanplatte einsetzen oder eine USB-Platte. USB steht für Oriented Strand Board, also für orientierte Fasern in dieser Platte. Wie diese Spanplatte wirkt, das wollten wir uns dann anschauen. Und das dritte, das waren Polyurethane, ein Polyurethan-Kunststoff, der sich ja natürlich auch sehr stark elastisch verhält. War natürlich auch spannend, ob diese Elastizität dann ausreicht, um im Endeffekt eine gleichmäßige Spannungsverteilung dort auch bei mehreren Kurvenfahrten zu sichern. Ja, und das haben wir dann uns angeschaut und ich möchte mal beschreiben, was wir da im Ergebnis für Spannung gemessen haben. Wir sind also losgefahren wieder, erstmal in die Gerade hinein, haben also mehrfach zyklisch belastet und eine Gerade simuliert. Und dabei haben wir eigentlich unabhängig vom Druckübertragungsmittel recht gleichmäßige Spannungen, sowohl an der linken wie auch an der rechten Kämpferseite, also wenn man unter 90 Grad so schaut auf das Rohr, da schauen wir jetzt besonders links, wie groß waren die Spannungen bei der Übertragung und rechts, wie groß waren die Spannungen. Und wenn wir nur gerade drücken, dann sind die relativ gleichmäßig, links und rechts, das tut sich nicht viel. Ist ja auch nicht zu erwarten. Spannend wird es jetzt, wenn wir in die Kurve reinfahren. Wenn wir also einen leichten Abdrift nach rechts haben und fahren dann eine scharfe Linkskurve, um wieder zurückzukommen, dann haben wir an der Innenseite dieser Linkskurve, haben wir an der Innenseite sehr große Spannung. Wir drücken das Druckübertragungsmittel sehr stark an der Innenseite der Kurve zusammen. An der Außenseite ist das Druckübertragungsmittel nicht so stark belastet. Es kann sogar bei sehr, sehr engen Kurven zu einer Klaffung der Fuge kommen. Spannend war dann jetzt zu schauen, welche Effekte hat das in der nächsten Gerade. Nachdem wir durch diese Steuerkurve durchgefahren sind, haben wir uns dann angeschaut, in der nächsten Gerade, wie sieht die Spannungsverteilung aus? Ist das immer noch gleichmäßig? Haben wir immer noch links und rechts das gleiche Spannungsniveau? Und wenn ich schon so frage, kann man sich vorstellen, das war wahrscheinlich nicht so. Es war nicht so, insbesondere bei den Holzwerkstoffen, also bei Vollholz und bei der Spanplatte. Gleichmäßiges Verhalten hatten wir beim Polyurethan, also beim Kunststoff. Dem Kunststoff machte die Kurvenfahrt wenig. In der zweiten Gerade, also der nach dieser Steuerkurve, sah es genauso aus wie in der Gerade davor. Es gab eine gleichmäßige Spannungsverteilung. Beim Holz aber eben nicht. Beim Holz war es so, dass an der Innenseite, also an der Innenseite der Kurve, wo wir sehr stark gedrückt haben, wir in den plastischen Bereich des Holzes hineingedrückt haben. In der Folge haben wir in der nächsten Gerade dann natürlich in diesem Bereich, der sehr stark zusammengedrückt ist, haben wir dann geringere Spannungen als in dem Bereich, der vorher noch nicht so stark zusammengedrückt worden war. Denn der vorher nur elastisch beanspruchte Außenbereich, der ist ja noch nicht plastisch verformt. Das heißt, der ist noch relativ dick, könnte man sagen, im Ausgangszustand, während der an der Innenseite zusammengequetschte Bereich sich der Last dann nachher entzieht, wenn wir beides wieder gleich gerade ausrichten. Also wenn wir in der Gerade nachher drücken, dann haben wir in dem plastisch vorverformten Bereich geringere Spannungen als in dem vorher nur elastisch beanspruchten Außenbereich. Also erst in der zweiten Gerade, nach dieser ersten engen Kurve, erkennt man schon, es kommt zu einer Spannungserhöhung in dem Bereich, der in der Kurve vorher nicht so stark belastet worden war. So, jetzt schauen wir weiter. Wir haben ja danach eine planmäßige Kurve noch gefahren. Und diese planmäßige Kurve, die ging natürlich genau in Gegenrichtung. Also die hatte jetzt die Krümmung in die andere Richtung. Was wir da gesehen haben, ist wieder natürlich, wir haben ein starkes Zusammendrücken des Druckübertragungsmittels an der Innenseite der Kurve. Das war ja vorher die Außenseite, das ist jetzt die Innenseite. Jetzt haben wir also an der anderen Seite ein starkes Zusammendrücken. Ja, und dann kommen wir in die Gerade hinein und wie sehen dann die Spannungen aus? Beim Kunststoff, beim Polyurethan ist es wieder genauso, wie das auch schon nach der ersten Kurve war. Der Einfluss ist relativ gering, man kann da kaum was messen. Also die Spannungen sind wieder links und rechts in gleicher Größenordnung. Die Kurvenfahrten hatten gar keinen Einfluss auf die Spannungsverteilung. Beim Holz sieht es anders aus. Und jetzt kommt etwas, was im ersten Eindruck vielleicht überrascht. Wir sehen in der zweiten Gerade, dass nun auch die Seite, die ja vorher die Spannung nehmen musste, also links war schon richtig plastiziert, nach der ersten Kurve, deswegen musste rechts mehr Spannung aufgenommen werden. Nach der nächsten Kurve, die jetzt aber rechts stark drückte, sehen wir plötzlich, dass die Spannungen dort auch abnehmen. Das heißt, in der letzten Gerade, nachdem wir beide Kurven gefahren sind, also einmal mehr links gedrückt, einmal mehr rechts gedrückt, in der letzten Kurve sehen wir plötzlich, beide Bereiche, sowohl links als auch rechts, haben nur noch wenig Spannung, weil sie ja in den Kurven plastiziert worden sind. Ja, und das ist jetzt natürlich so eine Sache, da muss man mal drüber nachdenken. Und die Frage, die möchte ich doch mal stellen, denken Sie mal drüber nach. Also wir haben erst links stark gedrückt in der ersten Kurve, das Ganze plastizierte. Dann haben wir rechts stark gedrückt in der zweiten Kurve. Es kam wieder zu einem Plastizieren des Werkstoffes. An beiden Seiten hat es sich den Lasten entzogen. Und in der dritten Gerade messen wir weniger als vorher in der ersten und auch in der zweiten Gerade an der davorliegenden Außenseite. Also die Spannungen haben an beiden Seiten abgenommen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Man fährt links, man fährt rechts und hat keine Spannung mehr in den Kämpferbereichen. Wo sind die Spannungen? Denken Sie mal drüber nach. Wo können die Spannungen sein? Wir müssen doch die Vortriebskräfte weiter übertragen. Links haben wir zusammengedrückt, rechts haben wir zusammengedrückt. Wo sind die Spannungen denn jetzt? Nun, ganz einfach die Antwort. Die Spannungen sind jetzt natürlich im oberen und unteren Bereich verstärkt. Das heißt, nachdem wir im Prinzip das Holz in den Kurvenfahrten an den jeweils Innen-Außenseiten, also im Wechsel, das im Prinzip zusammengedrückt haben, danach bleiben uns ja nur noch Scheitel und Sohle, die bisher noch nicht plastiziert worden sind und die Spannungen konzentrieren sich in den Bereichen. Das könnte sogar dazu führen, wenn wir dann plötzlich eine sehr große Kraft aufbringen, weil wir ein Hindernis, irgendetwas überwinden müssen, wenn wir dann eine sehr große Kraft aufbringen, könnte das sogar dazu führen, dass wir dann im Scheitel- und im Sohlbereich möglicherweise Abplatzungen bekommen, obwohl eigentlich ursächlich dafür eigentlich die davor liegenden Kurvenfahrten waren. Denn da sind uns ja erst die Außenbereiche, also links und rechts, sind uns da eher erst wegplastiziert. Die waren ja die Ursache dafür. Also, schon ganz spannend zu sehen, wie die Druckübertragungsmittel, die stark plastizieren, also gerade Holz, wie das eben auch einen Einfluss nimmt bei Kurvenfahrten auf die Belastung der Rohre in den Verbindungen, auf die Spannungsverteilung in den Verbindungen. Man kann sagen, wenn Sie Kurvenfahrten haben, gerade wechselnde Kurvenfahrten, also da kann man sagen, da sollten wir doch schon besser dann mit Kunststoffen arbeiten. Und diese Kunststoffe erlauben halt, dass auch nach wechselnder Belastung immer noch die Drücke gleichmäßig übertragen werden über den gesamten Rohrumfang, über den gesamten Rohrspiegel. Allerdings, immer dran denken, Kunststoff hat natürlich eine starke Querdehnung. Wenn wir da drücken, dann könnte es den Beton auseinanderreißen durch die Querzugspannung. Da sollten dann Bleche zwischen angeordnet werden, die diese Querzugspannung auch aufnehmen können. Ja, weiter zur Qualitätssicherung kann man sagen, dass die Verbindungen und Klaffung in den Verbindungen natürlich ein wichtiges Maß sind, um abzuschätzen, unter welchen Spannungen die Druckübertragungsmittel stehen. Deswegen auch die Empfehlung, bei einem Rohrvortrieb regelmäßig mal die Klaffung in den Verbindungen zu messen. Also mit einem Taster mal reinzugehen und zu sagen, wie viel Millimeter haben wir denn hier noch Platz? Wie weit ist das Ganze denn schon zusammengedrückt worden? Wenn man das regelmäßig macht bei einem Rohrvortrieb, dann kann man im Schadensfall durchaus nachvollziehen, wie die Belastungsgeschichte aussah. Und das hat einen großen Einfluss darauf, welche Spannungen man dem Druckübertragungsmittel unterstellen kann. Also wenn das eben von den Zyklen her, sagen wir mal 10, 20, 30 Zyklen, da werden ja die Druckübertragungsmittel zusammengedrückt. Wenn das sehr große Dehnungen waren, die da aufgebracht wurden, dann kann man eben davon ausgehen, dass möglicherweise zum Beispiel ein Holz auch stark plastiziert ist. Also es empfiehlt sich, über den Streckenverlauf auch regelmäßig die Verformungen in den Rohrverbindungen zu kontrollieren. Das kann man auch machen, indem man zum Beispiel eine Verformungsmessdose in der Rohrverbindung platziert, die über Funk ständig online auch dann diese Abstandsmessdaten an einen Rechner sendet. Auch das ist möglich. Allerdings muss man sagen, Rohrvertriebe sind in den seltensten Fällen ja so schnell, dass sie da eine sekündliche Abtastrate brauchen. Es reicht auch wirklich, wenn sie regelmäßig da durchgehen und halt eben alle paar Stunden mal nachmessen, wie dort die Verformungen in den Fugen aussehen. Ja, soweit ein kleiner Überblick zu unserem Forschungsschwerpunkt Rohrvortrieb. Da haben wir eben viele Versuche gemacht im Maßstab 1:1. Ganz interessante Geschichte, denn es wurde immer angenommen, dass die Rohre sich in einer Kurvenfahrt gleichmäßig verteilen, also die Klaffung zwischen den Rohren immer gleichmäßig dort ausgebildet sind und die Rohre sich dementsprechend mit dem geringstmöglichen Abwinklung in der Kurve verteilen. Wir haben in unserem Forschungsvorhaben gesehen, das muss nicht der Fall sein. Es kann zu einem Geradezieheffekt kommen in der Kurve, was wiederum zu größeren Klaffungen an den angrenzenden Rohren führt. Das führt dann zu Spannungsspitzen an der Innenseite der Kurve, gerade an diesen Rohrverbindungen. Dem muss man vorbeugen, indem man auch Zuschläge in der Bemessung für diese Abwinklung ansetzt. Und wir haben dann eben auch gesehen, dass es unterschiedliche Druckübertragungsmittel gibt, die auch sehr unterschiedlich bei Kurvenfahrten wirken. Wir haben mal verglichen Holzwerkstoffe mit Kunststoff und haben dabei eben auch sehen können, Kunststoff ist sehr gut geeignet, um auch durch Wechselkurven durchzufahren. Denn der Kunststoff verformt sich elastisch, weitgehend elastisch. Das heißt, eine Verformung und Rückverformung läuft ohne plastische Verformung ab. Und das bedeutet, dass wir auch nach Kurvenfahrten in einer Gerade immer noch eine gleichmäßige Spannungsverteilung haben. Bei Hölzern kann das anders aussehen. Hölzer plastizieren. Das heißt, wenn wir wechselnde Kurvenfahrt haben und erst links drücken, dann rechts drücken, dann bekommen wir entsprechend eine Entlastung dort in den Bereichen nach Plastizierung und damit aber eine Spannungskonzentration in anderen Bereichen, zum Beispiel Scheitel und Sohle. Will man solche Spannungsumlagerungen vermeiden, dann muss man halt auf Kunststoffe zurückgreifen. Allerdings, Kunststoffe haben eine hohe Querdehnung, also Vorsicht beim Einsatz von Druckübertragungsmitteln aus Kunststoff ohne Bleche, die die Querdehnung aufnehmen können. Der Kunststoff direkt auf den Beton wird mit seinen Querdehnungen möglicherweise den Beton auseinanderreißen. Es kommt also zu Spaltsuchkräften, die zu groß sind. Ja, soweit zum Thema Rohrvortrieb. Vielen Dank.